In der letzten Folge haben wir uns um die Fragen und Anregungen von euch gekümmert. Machen wir heute auch wieder, weil da noch einiges offen geblieben ist bzw. neu dazugekommen ist. Dabei wird es vor allem um Klimaaktivisten gehen, die Zukunft der deutschen Landwirtschaft. Lukas hat einen bequemen Sessel, ja. Mikrofon, ja. Glaswässerchen. Kann also losgehen.
Das ist der Zukunftsjäger, eine Podcast-Produktion der Audiofabrik. Mit Zukunftsexperte Lukas Pierre Bessis, Host Alexander Küper.
Eine Sache taucht in den Fragen und Gedanken unserer Podcast-Fans immer wieder auf. Wird unser Planet überlebt? Du hattest in Folge 6 schon mal Ausblicke gegeben, wie Technologie dabei helfen kann. Also wir hatten Drohnen, die ganze Wälder aufforsten, von Superrechnern entwickelte Substanzen, die Plastik in den Weltmeeren aufspüren und vernichten. Müssen wir da eigentlich überhaupt noch auf die Umwelt achten? Braucht's Fridays for Future? Claudia hat ganz konkret gefragt, was du von dieser Bewegung und der verschärfteren Version von den Klimaklebern hältst, Lukas.
Also grundsätzlich leben wir in einer Demokratie und jeder darf machen, was er will und jeder darf sich äußern. Was ich halt immer schade finde, ist, wenn man für das Falsche kämpft oder wenn man irgendwie...
Für das Falsche?
Ja, für das Falsche im Sinne von, für das Unnötige.
Okay.
Also wir arbeiten an der Zukunft, das schon seit hunderten Jahren, seitdem es Wissenschaft und Forschung gibt, wird die permanent optimiert und verändert. Neue Treibstoffe, Effizienzen werden geschaffen und so
aber
weiter.
Aber das Argument ist ja, das Klimaziel wird ja trotzdem nicht eingehalten.
Ja, ich kann natürlich etwas nicht herzaubern, aber es wird argumentiert mit antiquierten Herangehensweisen, die schon lange nicht mehr stimmen.
Zum Beispiel?
Der Mensch denkt linear. Das ist das große Dilemma. Wir können uns immer nur lineares Denken vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Und das können wir uns sehr gut vorstellen. Wir können uns aber exponentielles Rechnen nicht vorstellen. Also 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Und exponentiell ist das Tempo, in dem wir uns bewegen, wie Technologien sich verändern. Das heißt, der Mensch, der heute geboren wird, als Beispiel, der wird nicht CO2 verbrauchen in Zukunft, sondern der wird sogar Effizienzen schaffen. Also quasi der Welt was zurückgeben. Und das ist aber unlogisch für uns. Dafür brauchen wir aber Beispiele, die wir zwar auf der Hand liegen haben, aber halt nicht wahrnehmen als Errungenschaften, die schon in der Vergangenheit passiert sind. Ein schönes Beispiel ist das Smartphone. Das Smartphone hat unglaublich viel CO2 von einer Menge Atome, sprichst, die wir zur Verfügung haben. Dieselbe Menge Atome hatte auch der Urmensch oder der Neandertaler zur Verfügung. Der konnte halt aufgrund von mangelnder Bildung oder Wissen, Sachen, die wir halt erforscht oder erarbeitet haben über die Jahrtausende, konnte er mit derselben Menge an Ressourcen, die wir heute haben, die er damals hatte, viel weniger schaffen und hat auch einfach Raubbau betrieben. Wir betreiben deutlich weniger Raubbau und optimieren uns immer mehr. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir mit dem Smartphone an dem Beispiel sehen, wir haben dematerialisiert, wir brauchen weniger Bücher, weniger Papier. Du brauchst keinen Fernseher mehr oder weniger Fernseher werden verbaut, also Energie aufgewendet, um irgendetwas herzustellen, weil alles sich aufgelöst hat, dematerialisiert hat im Smartphone aufgrund von einer Streaming-App, aufgrund von einer App, mit der du Reisen buchst, aufgrund von...
Das ist ja die Kamera, das Navi.
Die Kamera, exakt. All diese Geräte müssen nicht mehr hergestellt werden. Wir nutzen unsere Ressourcen deutlich effizienter. Und das steigert sich jetzt immer weiter. Wenn du es anders möchtest als Beispiel, ich bin in den 70er Jahren geboren, da waren es knapp 4 Milliarden Menschen auf dem Globus oder 3,5 Milliarden damals. Und heute sind wir fast 8 Milliarden, also doppelt so viele. Mit der Logik, die die Klimaaktivisten an den Tag legen, über Bevölkerung, wir werden die Welt kaputt machen oder wir machen Raubbau, müsste ja der Logik zufolge bei doppelt so vielen Menschen ja jetzt Armut herrschen oder linear gedacht, hätten wir jetzt nur noch die Hälfte jeder von uns. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, weil wir eben effizienter werden. Das heißt, wir leben doppelt so viele Menschen leben auf dem Globus. Aber wir haben faktisch, also die Statistiken kann man überall im Netz nachgucken, wir haben den höchsten Wohlstand global. Also allen geht es besser als vor 40 Jahren, obwohl jetzt doppelt so viele Menschen da sind. Wir haben die sichersten Zeiten deutlich sicherer als vor 40 Jahren. Wir haben das bessere Klima deutlich sicherer als vor 40 Jahren. Wenn du überlegst, dass vor 40 Jahren FCKW, die das Ozonloch zerstörten, wir hatten keine Katalysatoren in den Autos, wir hatten Smog-Alarm regelmäßig in Großstädten, London, Paris, Athen und so weiter. All das hat sich alles verbessert. Also wir haben das bessere Klima, wir haben die bessere...
Dürresommer?
Dürresommer gab es immer. Und die Klimaerwärmung, das ist jetzt was, worauf wir eine Antwort finden müssen natürlich. Wir müssen auch Veränderung akzeptieren. Die Frage ist immer, wie verändern wir uns dann dahin?
Jetzt kommen wir aber nochmal zurück auf die Klimakleber. Also die Frage war, was hältst du von dieser Bewegung, will Claudia wissen?
Die Frage wird mir oft gestellt und warum es die überhaupt gibt und warum die so unglaublich wächst. Es gibt eine sehr schöne Analogie. Wir erleben ja aktuell den Niedergang der Religionen, die wir alle kennen. Die Kirche verliert mit wieder en masse. Und der Mensch muss an etwas glauben können. Für alle Sachen, die er sich nicht erklären kann, braucht er einen Glauben. Wenn jetzt die Religion das nicht mehr darstellt, braucht er Ersatzglaubensgemeinschaft, wenn du so möchtest. Mhm. Und dieser Klimaaktivismus ist der Higher Purpose. Es gibt dir einen Sinn. Ich glaube nicht mehr an Gott oder was auch immer, aber ja, das Klima, daran glaube ich. Und da, also es gibt mir einen Sinn. Und es gibt mir einen Sinn in meinem Leben, das Klima zu retten. Und die Analogien sind so schön, wenn man das mal beobachtet und analysiert. Die ganze Klimaaktivistenbewegung und egal, ob es bewusst oder unbewusst passiert ist, aber es gibt so wunderschön heilige.
Luisa Neubauer,
ja. Oder Greta Thunberg. Greta Thunberg. Dann gibt es sowas wie eine Bischofskonferenz oder das ist der Weltklimarat in Genf. Die sitzen da und die geben so, okay, wir haben ein Problem, 2,5 Grad Erhöhung, ja. Also du hast deine Mission. Dann hast du diese große Bedrohung. In der Bibel ist es der Satan, der Böse. Also du hast ganz generell, du hast die Zeit vor der Industrialisierung, das ist der Garten Eden. Und dann kam die Industrialisierung und das ist der Sündenfall, die haben alles kaputt gemacht, ja. Und die Bösen sind die große Bedrohung, fossile Brennstoffe gehen aus und dann gibt es auch diese bösen Teufelchen, ja, diese Ölkonzernbosse, die uns bedrohen.
Menschen, die Inlandsflüge machen.
Ja, und dann gibt es aber auch gleich wiederum, wenn du Inlandsflüge ansprichst, gibt es natürlich auch den Ablasshandel. Ich kann CO2-Zertifikate kaufen und ich spende an irgendeine grüne Organisation und kann mich dann von meinen Klimasünden reinwaschen. Und dann gibt es, was es bei jeder Religion gibt, und das ist auch eine Wahnsinnsparallele, bei jeder Religion gibt es immer ein Endzeitszenario, ja? Armageddon, ja? Morgen geht die Welt unter. Und das ist natürlich, wir sind die letzte Generation. Das ist auch so ein fundamentales Ding, was jede Religion braucht. Morgen geht die Welt unter. Und all das kommt dann schön zusammen. Das heißt, es gibt die Bedrohung, dass wir müssen jetzt was machen. Wir haben einen Sinn. Wir müssen auf die Straße. Das eint die Menschen und es hat so fast schon religiöse Züge.
Also, weil die Jugendlichen nicht mehr in den Konfirmationsunterricht gehen, kleben sie sich auf die Straße. Das ist deine These.
Ja, der Konfirmationsunterricht macht keinen Sinn mehr, weil diese Lehre, die da verkauft wird, einfach sinnlos geworden ist. Wir können uns die Welt mittlerweile erklären. Je gebildeter der Mensch, desto weniger glauben.
Aber in Sachen Werten und Moralvorstellungen ist Religion vielleicht doch noch ganz wichtig.
Nö. Also da ist ein anderes Thema, aber alles, was wir an Werten und Moralvorstellungen haben, haben wir in der Regel gegen die Kirche und ihren Vorstellungen uns erarbeitet. Okay. Durch die Reformation und durch ein so demokratisches Weltbild und dass Mann und Frau gleich sind und dass es homosexuelle Ehen geben darf und so weiter und so fort. Das ist ja alles gegen das Christentum erkämpft worden. Deshalb würde ich das nicht als meinen Moralkompass nehmen. Ja.
Aber da hake ich jetzt nochmal nach. Also bewirken die nicht auch irgendwas Gutes, also die letzte Generation? Stoßen die nicht irgendwas an bei Politik, in Wirtschaft?
Ja und nein. Natürlich ist es toll, weil sie etwas thematisieren, was bearbeitet werden muss. Und sie lenken das Augenmerk drauf. Das ist super. Ich würde mir wünschen, dass mehr in Lösungen gedacht wird und nicht einfach nur seid laut. Die Wissenschaft, die Politik, auch die Industrie weiß, das Thema ist adressiert. Jeder will auch effizienter werden. Es gibt keinen Mensch, der gegen den Fortschritt sich stellen würde, wenn er da Opportunitäten sieht oder wenn er da auch ein Geschäftsmodell drin sieht. Es gibt keinen in der Politik, keinen in der Wirtschaft, der sich hinstellt und den Klimawandel ignorieren würde. Mhm. Aber es bringt eben nicht, auf die Straße zu gehen und sagen, hey, es ist Klimawandel, wir sind die letzte Generation und ihr seid schuld. Also die Älteren. Was bringt uns das? Wir wissen es. Nutz doch deine Kraft, deine Bewegung, Millionen von Menschen, die auf der Straße sind und sagt, wisst ihr was, wir brauchen nicht demonstrieren, aber lasst uns alle gemeinsam mal mit der Wissenschaft und Forschung 5 Euro spenden, jeder von uns, dass die besser forschen können, dass wir vorankommen, dass wir neue Energien oder neue Technologien entwickeln, die CO2 aus der Luft reinigen oder was auch immer es gibt. Ja, diese ganzen Drohnen für die Wiederaufforstung, all diese ganzen Themen. Lass uns doch unsere Kraft nicht verschwenden für Protest, sondern diese Kraft nutzen für Veränderung, für was Neues. Hurra, jetzt haben 5 Millionen Leute auf der Straße gestanden. So what? Das wussten die auch alle davor und alle, die nicht auf die Straße sind, wissen auch, dass wir was verändern müssen. Aber nutzt doch diese 5 Millionen Menschen und sagt, okay, wie können wir jetzt was Neues entwickeln? Dass die Politik handeln muss, dafür gibt es Parteien, dafür kannst du alle 4 Jahre auch wählen gehen und sagen, ich wähle die oder gründe eine eigene Partei, wenn du dich nicht vertreten fühlst. Dafür haben wir ja unsere direkte Demokratie.
Ich glaube, Mutter Teresa hat mal gesagt, sie würde nie auf eine Demonstration gegen etwas gehen, aber sofort auf eine Demonstration für etwas. Und genau. Ich glaube, das ist der Unterschied, oder?
Ja, ich finde, Demonstration ist ein antiquiertes Prinzip des Protestes. Das war richtig vor 100 Jahren. Aber jetzt kannst du Bewegungen gründen im Netz, kannst Millionen Menschen hinter eine Sache vereinen. Die müssen nicht auf die Straße. Ich brauche die Visibilität auf der Straße nicht und dadurch unnötig Ressourcen, Straße und Wirtschaft blockieren und so weiter. Also egal für welches Ziel, jetzt nicht nur wegen Klimaaktivisten, auch alle anderen, die dann irgendwie den Verkehr lahmlegen für irgendwie ihr Vorhaben. Warum? Das Vorhaben bekommt ja dadurch keinen Boost. Also ändere was und nerv nicht. Ich habe da noch ein sehr schönes Beispiel über Protest, wie er richtig funktionieren kann. Neu gedacht. Es gab einen Bahnstreik. Wir haben ja auch Bahnstreiks in Deutschland immer wieder. Und dann entsteht Milliardenschaden. Du kommst zu spät ins Office. Und
Alle sind genervt.
Und die Eltern fragen sich, wie sie ihr Kind in die Kita kriegen, etc. pp. In Frankreich war die Gewerkschaft der Lokomotivführer. In Paris haben die gestreikt und wollten eben mehr Lohn haben. Und haben es nicht gemacht wie bei uns üblich. Ja, wir legen jetzt nieder und 5 Stunden lang fährt kein Bus und keine S-Bahn und kein irgendwie, was uns dann alle quasi Kollateralschäden produziert. Was die gemacht haben, war, Arbeitskampf ist ja ein legitimes Mittel und der Arbeitskampf will ja die eine Partei zwingen an den Tisch, dass man sich nähert. Die Idee der französischen Lokführer war, nicht auf Kosten der Bürger das in Paris zu machen. Sie haben die Fahrkartenkontrolleure auf ihre Seite bekommen und haben gesagt, also wir fahren ganz normal, aber wir werden heute kein einziges Ticket kontrollieren und das publik gemacht. Sprich, alle sind ganz normal gefahren, jeder konnte die Bahn nutzen in Paris, aber als alle wussten, hat keiner ein Ticket gelöst. Das heißt, die Verkehrsbetriebe in Paris haben halt Millionen von Ausfall gehabt jeden Tag, solange dieser Protest dauerte, weil ja kein Ticket mehr kontrolliert wurde, als hat keiner mehr ein Ticket gelöst. Und so wurden die natürlich an den Tisch gezwungen. Der Streik war ruckzuck beendet, weil wenn du halt Millionen verlierst jeden Tag, sitzt du dann da als Verkehrsbetrieb und sagst, okay, lass uns reden. Und das lief eben nicht auf Kosten der Allgemeinheit und nicht auf Kosten der Wirtschaft. Und es war doch viel besser. Die Allgemeinheit hat das supportet. Die Allgemeinheit fand das natürlich super. Hat sich sogar gewünscht, dass der Streik länger geht, weil keiner ein Ticket mehr kaufen musste.
Aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Also was ist deine Idee jetzt für Fridays for Future oder für die Klimakleber?
Du musst nicht aufmerksam machen auf das Problem, sondern nutz dein Momentum, diese Millionen von Menschen, die alle wissen, dass es dieses Problem gibt, und schaff etwas über ein Weltwirtschaftsforum in Davos. Geht es immer darum, Initiativen zu schaffen. Da gibt es immer 100 Initiativen, die dann dort vor Ort sind oder dort eben beschlossen und verabschiedet werden, weil damit kriegst du eben Veränderungen auch hin. Zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Riesenbewegung. Jeder weiß, dass die Welt sich ändern muss. Wie können wir das angehen? Ja, zum Beispiel eben, lass uns mit Wissenschaft vorangehen oder lass uns wieder Aufforstung betreiben mit Drohnen.
Also wissen Greta Thunberg und Luisa Neubauer nicht, dass es diese Technologien gibt?
Ja.
Da müssen wir unseren Podcast hören. Du hast in einer Folge schon mal drüber gesprochen. Ja. Zwei Sachen. Einmal diese Waldaufforstungsgeschichte und die Geschichte, dass man Plastik aus den Weltmeeren fischen kann. Ja. Dann, liebe Luisa, liebe Greta, hier kommt Lukas nochmal.
Genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich habe oft das Gefühl, die begnügen sich mit der Popularität und diesem Ich-protestiere-Ding und verwenden viel weniger Zeit und Kraft und Hirnschmalz in, wie können wir denn wirklich was verändern? Es ist natürlich einfach zu sagen, dann fliegt alle nicht oder dann fahrt alle kein Auto mehr oder was auch immer. Ja, also ich verbiete. Aber das ist nicht, wie wir die Welt verändern. Wir sind nicht aufgrund von Verboten zum Elektroauto gekommen. Wir sind nicht aufgrund von Verboten zu neuer Energie gekommen, sondern aufgrund von Wissenschaft und Forschung und Antrieb. So, lass uns was Neues überlegen, wie wir eben die Welt verändern, wie wir weniger Last sind, sondern eben, wie wir mehr Ressourcen sparen können oder sogar der Welt was zurückgeben können. Und das sind die Beispiele, die ich da ganz toll finde. Es gibt eine künstliche Intelligenz, die von DeepMind entwickelt wurde. Da geht es um...
DeepMind?
DeepMind ist ein Startup aus London. Mhm. Die gehören zu Alphabet. Das ist die Muttergesellschaft von Google. Und was die gemacht haben, ist Proteine falten. Sehr komplizierte Geschichte, aber jeder biochemische Prozess funktioniert mit den 20 Aminosäuren, die unterschiedlich kombiniert, machen ein Protein. Und jeder Organismus basiert auf Proteinen. Und das Theorem der Wissenschaft ist, wie diese Proteine gefaltet werden. Also sie haben eine dreidimensionale Form, wie die Atome sich zueinander verhalten. Und das ist ein bisschen kompliziert, müssen wir jetzt auch nicht weiter reingehen. Das Entscheidende ist, dass die in diesen letzten 4-5 Jahren Forschung mit dieser künstlichen Intelligenz jetzt in der Lage sind, solche Proteine vorherzusagen. Und das ist deshalb wichtig, weil ich kann jetzt kleine Proteine entwickeln, die dann Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel, dass ich eben ein Protein entwickle, was ich dann ins Meer aussetzen kann, also dieses kleine Protein, und das eben den Kunststoff aus dem Meer dann eben auffrisst, also quasi zersetzt. Das ist ja alles Chemie. Und dass wir sowas erreichen konnten, das ist das Zusammenspiel mit Fortschritt und Entwicklung, mit schnelleren Rechnern, mit künstlicher Intelligenz. Wahrscheinlich schneller hätte entwickelt werden können, wenn eben Luisa und Greta nicht auf die Straße gegangen wären, sondern in der Schule geblieben wären oder Geld gesammelt hätten, damit die Forschung unterstützt wird und da eben schneller dann so eine KI entwickelt wird, die dann solche Probleme lösen kann. Das ist so das eine Beispiel. Und das andere Beispiel eben, wir reden die ganze Zeit von Wäldern, die gerodet werden aufgrund des globalen Holzbedarfs oder Papierbedarfs und so weiter. Der wird jetzt immer weniger, weil wir mehr digital sind, also wir brauchen auch weniger Papier. Das Problem ist, wir holzen im industriellen Maßstab ab, aber wir forsten nicht im industriellen Maßstab wieder auf. Und dazu gab es bisher keine Lösung und dann kommt ein Startup um die Ecke, die dann so eine riesen Drohne gebaut haben, kann ungefähr 600 Kilo Last mit hochnehmen und dann haben die eine kleine Kapsel entwickelt, wo du dann einen Samen drin hast von dem Baum und dann werden diese Kapseln von den Drohnen eben abgeworfen und landen dann auf dem Boden und diese Kapsel löst sich auf, das ist dann so der Nährstoff für den Samen und dann entsteht ein Baum. Und da kann ein einziger Pilot, kann dann 6 Drohnen gleichzeitig fliegen und kann 100.000 Bäume am Tag pflanzen. Und das heißt, industrielles Wiederaufforsten ist jetzt möglich. Du brauchst halt Geld, um solche Drohnen zu entwickeln, Investoren oder Spender, Leute, die eben noch auf der Demo waren, anstatt auf die Demo zu gehen, wenn da jeder von den 5 Euro diesem Startup geben würde, dann hätten die eben diese Drohnenstelle auf dem Markt und könnten dann die ganze Landschaft eben aufforsten mit ganz wenig Ressourcen und so das Klima retten.
In dem Zusammenhang passt jetzt die Frage von Henrik ganz gut. Der, denn auch Greta und Luisa wollen was essen. Henrik will wissen, was aus der deutschen Landwirtschaft wird. Also wird es in 20 Jahren überhaupt noch Landwirtschaft geben, Bauern geben oder werden wir alles importieren?
Ja, natürlich wird es Landwirtschaft geben, aber die wird auch anders ausschauen. Also sind zwei Fragen, die der Hendrik da gestellt hat. Also wir haben einerseits Landwirtschaft, aber die wird sich verändern und die wird auch effizienter. Landwirtschaft ist übrigens eine der modernsten Technologien, das glauben wir immer nicht oder nehmen wir nicht so wahr. Aber wenn du überlegst, wie viele Menschen, wie tausend von Menschen in der Landwirtschaft tätig waren noch vor 100 Jahren und wie wenige das sind, trotzdem wird aber immer noch sehr, sehr viel produziert. Der Automatisierungsgrad ist enorm hoch. Sie nutzen Hochtechnologie. Ja, Melken ist ein komplett automatisierter Prozess. Vollautonome Mähdrescher, die alleine auf den Ackern fahren. Und da gibt es nur noch einen Operator, der zu Hause bei sich vor dem Fernseher sitzt und seine 10 Mähdrescher zuguckt, wie sie da die Ernte einfahren und solche Sachen. Das gibt es jetzt schon. Oder Precision Farming. Muss ich mir vorstellen, so ein Traktor, der dann fährt und die Saat aussetzt wie so ein Tintenstrahldrucker. Also ganz exakt setzt er die Salatköpfe und wenn er dann gießt, fährt er auch wieder drüber und sieht, ach guck mal, der Salatkopf entwickelt sich anders als der andere, der kriegt ein paar Tropfen mehr Wasser und der weniger und so. Das ist alles jetzt schon Realität. Was sich hier noch stark verändern wird, ist, dass die Fläche effizienter genutzt werden wird. Sprich, es wird in die Höhe gehen, also vertikales Farmen ist etwas, was die Landwirtschaft verändern wird. Auch in Deutschland werden die ersten Türme entstehen. Das heißt, dass ich brauche 400 Hektar Land für meinen Ackerbau, sondern ich brauche 1 Hektar, aber der hat halt eben 100 Etagen nach oben, so Regalböden, auf denen Erde drauf ist, UV-Lampen, die halt so ein Vollspektrumlicht machen, also wie die Sonne und dann eben in Bioqualität aber halt auf einem 40. oder 100. der Fläche dann eben das Ganze in die Höhe gebaut wird, wie in einem Hochhaus. So, lieber Hendrik, wenn du noch mehr wissen möchtest zum Thema Landwirtschaft, ich glaube, es war Folge 6, da haben wir über Agrar gesprochen. Hör dir doch einfach die Folge an.
Gehen wir nochmal zu der deutschen Landwirtschaft. Wie sieht die in 20 Jahren aus, außer dass wir Hochhäuser haben?
Sie wird weniger Platz brauchen, weniger Wasser brauchen, also sie wird effizienter und deshalb wird sie weniger Klimabelastung bedeuten. Und dann gibt es eine ganz starke Veränderung, einen Rückgang in der Fleischproduktion und aber auch in den Ressourcen, die man nutzt durch dezentrale Fermentation. Dezentrale Fermentation ist so der große Trend. Haben wir, glaube ich, auch in einer Folge mal thematisiert. Dezentrale Fermentation ist ein großer Fermentierer, in dem ich Proteine schaffe, die fleischähnlich schmecken und auch Fleischersatz quasi sind. Aber ich brauche dafür keine Agrarwirtschaft und auch keine Tierwirtschaft, sondern ich mache das alles über Mikroben.
Das hat mich damals auch schon interessiert. Diese Heuschreckengeschichte, mittlerweile hat sich ja auch was getan, dass das Heuschrecken quasi in den Lebensmitteln erlaubt sind, glaube ich. Diese EU-Richtlinie. Wird das noch zunehmen?
Ich glaube nicht, weil auch da der Anbau aufwendig ist. Also du brauchst Fläche dafür. Also das Fermentieren kannst du dir so vorstellen wie eine kleine Brauerei oder wie Weinanbau. Also einfach so ein Tank, in dem dann fermentiert wird. Folge 5 unbedingt anhören. Und das ist viel platzsparender und energieeffizienter. Und deshalb glaube ich, wird sich sowas eher durchsetzen, als dass ich jetzt eine riesen Farm mache für Kakerlaken.
Das sind schon mal also wesentlich mehr Ansätze als das, was die Klimaaktivisten fordern. Die fordern zwei Sachen, 100 km/h auf Autobahn und 9 Euro Ticket für alle.
Blödsinn. Also wo
weniger
ist dann
die CO2-Ausstoß?
Ja, aber keine Optimierung, keine Verbesserung. Das ist ja quasi den Status quo. Das ist, glaube ich, das, was mich aufregt. Damit erhalte ich nur den Status quo. Also jedes Auto fährt 100. Jedes. Warum soll ich ein neues Auto entwickeln? Warum soll ich dann vom Diesel wegkommen oder vom Verbrenner wegkommen? Weil Tempo 100 fährt jeder Verbrenner, jeder Polo fährt, jeder Trabi fährt 100, weißt du, wenn du so möchtest. Warum soll ich denn dann irgendwas optimieren oder irgendwas verändern? Wo ist denn der Ansporn für die Industrie? Damit reduziere ich für den Moment CO2, aber ich schaffe keine neuen Antriebe. Das ist Unfug. Und was ich da reduziere, ist auch marginal. Mein Anspruch muss sein, wie komme ich auf alternative Antriebe? Ja, wie mache ich aus der Feststoffbatterie oder wie kann ich mit Quantum Computing Akkus bauen, die 10.000 Kilometer fahren? Damit meine Elektroauto quasi nur zweimal im Jahr getankt wird und mit 200 kW ein ganzes Jahr lang durchkommt. Solche Geschichten. Das ist der Ansporn. Was bringt dir ein 9-Euro-Ticket, wenn jeder Bahn fährt? Ich fahre sehr viel Bahn und ist jetzt schon voll. Was bringt dir ein 9-Euro-Ticket? Es bringt keine Veränderung. Also du kannst natürlich sagen, okay, ja, dann nutzen vielleicht noch mehr Leute öffentlichen Nahverkehr, aber dazu muss der wiederum so ausgebaut werden und das ist wiederum Infrastruktur. Und Infrastruktur braucht viel zu lange, um weiter zu werden, weil Baugesuche, Planfeststellungsverfahren und alles, was es so gibt, zu Recht. Das dauert ja ewig, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt meine neue Bahnhöfe bauen oder eine Trasse bauen, um dem Herr zu werden, wenn du jetzt dauerhaft ein 9-Euro-Ticket einführst. Das ist Populismus, das ist Blödsinn, der nicht Innovation treibt, aber natürlich Leute auf die Straße, weil jeder gerne von uns nur 9 € im Monat zahlt, statt was auch immer bisher sein Ding ist. Es ist nicht innovationsfördernd. Und das, was unser Leben immer verbessert hat, die letzten 2000 Jahre, war Innovation. Nicht Verbote und auch kein 9-Euro-Ticket.
Wow. Das lassen wir so stehen. Fridays for Future, Klimaaktivisten. Lukas sagt, es ist ihm ein bisschen zu platt.
Ja, nutzt eure Kraft, nutzt euer Momentum, um was zu verändern, aber doch nicht, indem ihr sagt, fahren wir alle 100.
Wir haben heute eine Menge Fragen und Aspekte klären können. Es sind aber noch welche offen. All das klären wir in der nächsten Folge vom Zukunftsjäger.
Zukunftsexperte Lukas Pierre Bessis ist der Zukunftsjäger. Eine Podcast-Produktion der Audiofabrik.